Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 2. April 2024. Ich hoffe, Sie hatten schöne Ostern und konnten sich etwas erholen vom Getöse der Gegenwart. Es ist immer wieder interessant zu beobachten, dass nach Ostern die Nachrichtenintensität meistens etwas nachlässt. Also man glaubt da doch zu spüren, dass zumindest bestimmte Teile unserer Wirklichkeit gewissermaßen da doch zur Ruhe gekommen sind. Das ist etwas sehr Erfreuliches. Die eigentlichen Osterthemen, die religiösen Botschaften auch von Seiten des Vatikans spielen in den schweizerischen Medien eine erstaunlich geringe Rolle. Das finde ich bemerkenswert. In den deutschen Zeitungen wird das etwas größer aufgemacht. Zum Beispiel die Ansprache des Papstes in Rom, wo er zum Frieden mahnte, aber auch zur Einhaltung des Völkerrechts, was die deutschen Kollegen damit Wohlwollen registrieren. Weniger gerne hörten sie die Friedensaufrufe. Da hat man ja den Papst regelrecht an den Pranger gestellt, weil er zum Frieden gemahnt hat. Das wirkt doch etwas exzentrisch, um nicht zu sagen verrückt, denn der Auftrag eines Papstes kann ja eigentlich nur darin bestehen, den Frieden anzumahnen. In der Schweiz ist mir aufgefallen dazu, ein Artikel von Rita Famos, der Präsidentin der Schweizerischen Reformierten. Sie spricht von einer gottlosen Wirklichkeit und ich glaubte, in ihren Zeilen fast etwas Verzweiflung herauszulesen über den Weltengang. Und als theologischer Laie habe ich mich dann gefragt, ja gut, als die Christen da zum ersten Mal auf die Landkarte getreten sind, um Christi Geburt, ich meine, damals hätte man ja erst recht von einer gottlosen Wirklichkeit sprechen können. Angesichts der Sklaverei im alten Rom, angesichts der Gottkaiser, die sich da aufschwangen, die Welt ihrer Macht zu unterwerfen. Und genau in dieser Zeit sind ja die Christen verfolgt und gefoltert, überhaupt auf den Plan getreten. Und in diesen finsteren Zeiten haben sie mit der Botschaft der Zuversicht die größte Provokation empfacht, haben sie die Römer gegen sich aufgebracht, indem sie gesagt haben, kein Mensch dürfe sich da auf den Thron Gottes setzen, das sei ja die ultimative Anmaßung. Und deshalb hat man die Christen ans Kreuz genagelt, hat man sie in der Arena den Raubtieren zum Fraß vorgeworfen. Und ungeachtet dessen haben diese mutigen Vorkämpfer ja nicht das Gottvertrauen verloren, während die heutigen Theologen oder hier die Präsidentin der Reformierten fast etwas depressiv erscheint angesichts einer Wirklichkeit, die man ja nun wirklich nicht als schlechter oder katastrophischer bezeichnen darf als damals im alten Rom. Also das ist ein Beispiel für das, was ich in meinem Leitartikel vom Wochenende zu beschreiben versucht habe, dass eben die Exponenten der Kirche fast etwas das Vertrauen in ihre eigene Botschaft verloren haben. Was sind sonst noch wichtige Themen? Ja, auf der eher unerfreulichen Seite oder auf der sehr unerfreulichen Seite, um es richtig auszudrücken, ist diese Gewalteskalation unter Eritreern in Gerlafingen einmal mehr. Mehrere hundert Eritreer sind aufeinander losgegangen mit Stangen und mit Messern. Eine fürchterliche Geschichte und eine Absurdität in unserem Asylwesen. Philipp Gut schreibt heute darüber in seiner Morgenkolumne. Es stimmt, diese Vorfälle führen die schweizerische Asylpolitik ad absurdum. Was steckt dahinter? In den 70er Jahren sind regimetreue Eritreer in die Schweiz geflogen, damals aufgrund des Bürgerkriegs bzw. des zwischenstaatlichen Kriegs mit Äthiopien. Das sind die Anhänger des heutigen Regimes. Sie sind in der Schweiz mit Niederlassungsbewilligungen. Und einige Jahrzehnte später sind dann die Regimegegner des heutigen Regimes auch in die Schweiz gekommen. Und die gehen jetzt aufeinander los. Und man hätte oder man könnte ja annehmen, dass man die in den 70er Jahren in die Schweiz geflohenen, die ja nun offensichtlich ihr Idol da an der Macht sehen, dass die wieder hätten zurückgehen müssen, irgendwann nach Eritrea. Aber das ist eben nicht der Fall. Und solche Vorgänge zeigen einfach, dass unser Asylsystem nicht wirklichkeitstauglich ist oder nur in sehr geringem Ausmaß wirklichkeitstauglich. Die NZZ berichtet von einer Bildungsrevolution von oben. Da sind offensichtlich ernsthafte Bestrebungen im Gang progressiver Pädagogen, die Schulen von Leistungsanforderungen, vor allem von Noten, zu befreien. Man möchte die Schule weniger diskriminierend machen. Das ist so ein Modewort, mit dem man gewissermaßen eine Gefühlstaste bedient. Aber die Tatsache, die Realität ist, dass Schulen natürlich diskriminieren, hoffentlich nur nach Leistung, aber nach Leistung müssen sie diskriminieren, oder sagen wir, nach Leistung müssen sie ja Unterscheidungen treffen, und man muss gegenüber den Kindern auch und den Schülern ehrlich diese Leistungen benennen und auch die Lehrer in die Verantwortung nehmen, diese Leistungen zu benoten. Ich stehe diesen Versuchen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Ich habe das am Ende meiner Schulzeit noch selber erleben dürfen oder erleben müssen, wie da Noten plötzlich außer Kraft gesetzt worden sind. Und das waren fürchterlich erfolglose Experimente, die da gemacht wurden und am Schluss einfach nur bewirkten, dass die Schüler nicht mehr gelernt haben und dann entsprechend abgestürzt sind. Dann lese ich ebenfalls in der NZZ im Sinne sozusagen, und jeden Tag grüßt das Murmeltier, im Sinne einer ewigen zyklischen Wiederholung, lese ich da wieder Parolen, warum sich die Schweiz da im Krieg befindet gegen die fürchterlichen Despotien und Diktaturen des Ostens. Da steht der Satz, tatsächlich, der russische Angriff gegen den Westen trifft deshalb auch die Schweiz, ihre demokratischen Institutionen, ihre vernetzte Wirtschaft und die offene Gesellschaft. Frage ich mich einfach, wenn ich so etwas lese, wo ist jetzt die Schweiz konkret angegriffen, außer durch die Sanktionen, die wir ja gegenüber Russland ergriffen haben, im Gleichschritt mit der Europäischen Union. Wo ist jetzt hier der konkrete Angriff Russlands auf die Schweiz, der hier in einer doch wichtigen schweizerischen Zeitung als Tatsache vorausgesetzt und einmal mehr postuliert wird? Ich sehe diesen Angriff nicht, aber wenn er denn da wäre, dann müssten ja die Journalisten konsequenterweise dafür plädieren, dass die Schweiz, da sie ja offensichtlich kriegerisch angegriffen wird, auch eine Generalmobilmachung der Armee, müssten sie dann befürworten und fordern von der Politik. Da müssten sie bereit sein, selber die Waffe in die Hand zu nehmen, um gegen diesen angeblichen Aggressor, gegen die Schweiz, auf die Barrikaden zu steigen. Und solche Aussagen, die sind heute populär, man macht sich damit beliebt, denn man sagt, ja klar, die Russen haben uns angegriffen, wir müssen jetzt zurückschlagen. Damit gibt man sich als wehrhaften Demokraten zu erkennen. Aber man muss sich schon die Frage stellen, was steckt eigentlich hinter dieser Diagnose? Ist das die richtige Einschätzung dieses Angriffs, dieses Kriegs? Oder ist das eine irreführende, eine falsche Einschätzung? Meines Erachtens ist das eine irreführende Einschätzung. Ich glaube nicht, dass in der Ukraine der gesamte Westen angegriffen wird, und schon gar nicht ist die Schweiz in irgendeiner Weise direkt angegriffen. Sie mag betroffen sein, wirtschaftlich mag sie betroffen sein und vor allem auch politisch in dem Sinn, dass unsere Behörden, unsere Bundesräte und leider auch bemerkenswert umfangreiche Teile unseres politischen Establishments, dass sich die da entschieden haben, neutralitätsmüde und unsere Neutralität über den Haufen zu werfen. Aber das sind selbstgemachte, das sind selbstverursachte Kriegsbetroffenheiten, die wir in dem Sinn selber auch wieder rückgängig machen könnten. Dann diskutiert man nach wie vor die Frage der Finanzierung einer 13. AHV-Rente. Da hat ja am letzten Mittwoch, also noch vor Ostern, an der Sitzung der Bundesrat bekannt gegeben, in Gestalt von der Elisabeth Bohm-Schneider, der Sozialministerin, bereits 2026 die Lohnbeiträge zu erhöhen und ebenfalls auch die Mehrwertsteuer, also höhere Abgaben, höhere Steuern, jetzt um diese 13. AHV zu finanzieren. Kein Wort davon, dass man in anderen Bereichen bei der weitgehend wirkungslosen Auslandhilfe zum Beispiel, dass man dort zurückfährt oder im Asylunwesen, da die Gelder etwas sachgemäßer kanalisiert bzw. der 13. AHV zur Verfügung stellt. Man will jetzt hier also den ja in der Konsequenz Arbeitsmarkt weniger attraktiv machen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer unsozial für alle erhöhen. Das ist meines Erachtens der falsche Weg. Wir haben darüber geschrieben. Was aber interessant ist, ist, dass die Mittepartei nun offensichtlich mit den Linken zusammengeht, um diese Finanzierungsmaßnahmen zu beschließen. Die Mittepartei war ja gegen diese 13. AHV-Rente, macht sich nur, also da war sie mit den Bürgerlichen zusammen, jetzt aber fährt sie Slalom wieder nach links, um bei der Finanzierung den Linken zu helfen. Das ist schade, das ist natürlich bedauerlich aus bürgerlicher Sicht. Da wünschte man sich, dass die Mittepartei im Parlament den Ausschlag geben würde, hier eben eine Finanzierung herbeizuführen, die nicht zu neuen Steuern und höheren Abgaben führt. Trump, der amerikanische Ex-Präsident, ist in der Lage, die Kaution von 175 Millionen Dollar zu bezahlen. Im Zusammenhang mit dieser Verurteilung in New York ist ja sehr interessant, der mutmaßliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner und ehemalige Amtsinhaber ist ja von unseren Medien immer wieder abgeschrieben worden, auch wirtschaftlich zum Versager abgestempelt. Deshalb kommt das hier etwas schräg rein, wenn man nun plötzlich feststellen muss, dass er nicht nur in der Lage war, diese exorbitante Kaution zu bezahlen, sondern er hat ja in der Zwischenzeit sich auch wirtschaftlich noch einmal neu erfunden mit dem Börsengang seines Social Networks Truth Media, das an der Börse seinen, also den mit Milliarden einen sehr erfolgreichen Börsengang hinlegen konnte und Trump nun von einem geschätzten Vermögen von 2 auf 7 Milliarden nach oben katapultiert. Also der hat sich gewissermaßen in dieser Dauerbelagerung durch seine Gegner, um nicht zu sagen Feinde, hat sich der Trump da wirtschaftlich neu erfunden. Das sind schon bemerkenswerte Vorgänge, die allerdings bei seinen notorischen Gegnern in den Medien überhaupt nicht zur Kenntnis genommen zu werden scheinen. Hoffnung in einer gottlosen Wirklichkeit. Diesen Leitartikel von Rita Famos aus dem Tagesanzeiger habe ich bereits angesprochen. In der Weltwoche befassen wir uns vor allem mit den Bestrebungen der Armeeführung unter Armee Chef Thomas Süssli, die Schweiz näher an die NATO heranzuführen. Darin werden auch viele Politiker, vor allem die Wehrministerin Viola Amherd, unterstützt. Zum Beispiel eben von Zeitungen wie der NZZ, aber auch vom Blick, von den Boulevardmedien und auch vom Schweizer Fernsehen. Die sind da ziemlich Feuer und Flamme, die Schweiz näher an die NATO zu führen. Eben bezirzt, gewissermaßen berauscht von diesen Erzählungen. Wir stünden da gewissermaßen auch im Krieg gegen den Osten an der Seite des Westens. Ich halte das für sehr gefährliche, für irreführende Parolen, die in der Schweiz nur bewirken können, dass man sich von dem verabschiedet, was die Sicherheit unseres Landes in arglistigsten Zeiten immer wieder gewährleistet hat, nämlich das Festhalten an einer möglichst umfassenden Neutralität. Und was ja dann jeweils dagegen als Argument gesetzt wird, ist die Behauptung, dass die Schweiz ja in der Vergangenheit auch nicht immer 100% neutral gewesen sei. So als ob die nicht perfekte Umsetzung eines Ideals oder eines Grundwerts oder eines Instruments gegen das Instrument spricht. Also nur weil die Polizei nicht jeden Verbrecher einfängt, sind wir auch nicht bereit, die Polizei abzuschaffen. Das wäre verrückt, aber in Sachen Neutralität sind eben solche Argumente inzwischen salonfähig geworden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren nachösterlichen Start in die Woche und freue mich, wenn wir uns dann morgen wieder sehen. Jetzt dann aber gleich die internationale Ausgabe. Da gibt es auch eine Reihe von interessanten Themen, vor allem auch die Entwicklungen in der Türkei. Ich freue mich, wenn Sie gleich darauf hier auch dabei sind und auf diesem Kanal bleiben. Wir haben viele Artikel, auch aktualisierte Themen dann im ganzen Verlauf des Tages für Sie parat. Machen Sie es gut, bis gleich und einen schönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.